ein sehr, ein ganz anderes Seminar ist, als die, die ich normalerweise gebe. Und es ist ein Seminar, wo es sehr um Gefühle geht und auch um ja, die eigene, das Verarbeiten von spirituellen Inhalten. Wir haben heute noch nicht alle Teilnehmenden dabei und werden sie wahrscheinlich morgen morgen alle in Empfang nehmen können. Wir haben heute dann, wir machen ungefähr anderthalb Stunden heute Abend und morgen geht es um 10.30 Uhr gleich los. Morgen wird eine Morgenvorlesung gegeben werden von Srishti Kata, aber wir fangen mit dem Seminar um 10.30 Uhr an. Wir haben jetzt 15 Minuten zu spät, was in einem Tempel nichts Außergewöhnliches ist, aber es wäre schön, wenn wir morgen rechtzeitig dran sind, um 10.30 Uhr. Und der Seminarplan wird aushängen, das wird sehr interessant sein. Morgen werden wir viele Videos anschauen und viele Lieder hören. Wir werden das Schicksal einer Vertriebenen sehen und wir werden uns übermorgen dann am Sonntag ebenfalls wieder mit vielen Liedern und vielen, vielen sehr schönen Themen befassen. Ich muss sagen, dass das Thema Abschied nehmen und loslassen ein Thema ist, was für den Menschen im Westen nicht ohne gewisse Schwierigkeiten vonstatten geht und wir müssen uns wahrscheinlich sehr behutsam daran machen. Ich möchte euch auch bitten, dieses Thema ja, euch genügend Zeit zu geben in der Zeit. Es wäre sehr schön, wenn ihr diese anderthalb Tage, die wir zusammen haben, ein bisschen reserviert für dieses Thema und euch nicht zu viel mit der Welt beschäftigt, sei es mit Telefonaten oder mit Fernsehen oder mit schwierigen Diskussionen. Das Seminar wird am meisten fruchten, wenn man sich einfach mal mit dem Thema auseinandersetzt, ähnlich wie es vielleicht bei dem Thema Tod, das Tod zur Unsterblichkeit gemacht habe. Schön, dann würde ich gleich anfangen. Außerdem möchte ich euch sehr bitten, euch dann zu ermutigen, den Unruhefaktor, den es sehr oft in Tempeln gibt, möglichst klein zu halten, sodass wir uns wirklich darauf einlassen können. Ich bin sehr froh, dieses Seminar geben zu können und wünsche mir, dass wir in der Zeit, wo wir das Seminar bilden, eine Reisegruppe machen, die sich mit diesem Thema befasst. Ich werde jetzt noch das Jai Radha Madhava singen, um die Atmosphäre glücksverheißend zu machen, dann geht es los. Mit dem Seminar, was wir heute beginnen werden, wollen wir Sehnsucht erwecken. Sehnsucht danach, sein Leben zum Vorteil zu verändern. Als ich das Buch Der Weg des großen Abschieds schrieb, habe ich zunächst einmal eine Pilgerreise beschrieben und meine Tagebuchaufführung dann in ein Buchformat gebracht. Als ich es schrieb, merkte ich dann plötzlich, wie aus dem Diktat heraus, das ich führte, eine Grundstimmung aufloderte. Eine Grundstimmung, die mich damals zu dieser Pilgerreise bewegt hat. Eine Stimmung der Sehnsucht. Das Sanskrit-Wort für Sehnsucht ist Utkanta. Kanta heißt Kragen und Ut heißt aus dem Kragen heraus. Und Sehnsucht bedeutet, dass man aus der gewöhnlichen Norm, aus den gewöhnlichen materiellen Zusammenhängen, aus seinem Kragen heraus, sich bemüht um spirituelle Erkenntnisse. Und wir wollen, um ein bisschen das Gefühl der Sehnsucht zum Vorschein zu bringen, mit einer kleinen mit einem kleinen Lied anfangen, was in deutscher Sprache geschrieben worden ist. Denn ich glaube, dass mein Seminar nur wirklich für diejenigen von Interesse ist, die noch in der Lage sind, im Herzen eine Sehnsucht zu verspüren. Das heißt, die in der Lage sind, aufzubrechen. Man kann die ja geben, guter Wasser, und man kann die selber verteilen, wenn du schon mal anstellst. Das ist ein Künstler, ist ein etwas, ja, der spricht nicht von Krishna, aber spricht von dem. Dieses Gefühl, was der Künstler hier beschreibt, ist sicherlich ein bisschen intensiv, und die wenigsten von uns haben Zugang zu diesen Gefühlen. Doch manchmal kann es vorkommen, ganz besonders auch im spirituellen Leben, dass man erkennt, dass das Leben, so wie man es jetzt führt, einen noch nicht im tiefsten Inneren zufriedenstellt. Eine solche Situation, wo sich jemand ganz stark nach Krishna sehnte, finden wir im ersten Kanto, Kapitel 14 vom Srimad Bhagavatam, wo Yudhishthira Maharaj sich entscheidet, den Weg des großen Abschieds zu gehen. Yudhishthira hatte Arjuna nach Dwaraka geschickt, um herauszufinden, wo Krishna ist und was seine weiteren Pläne waren. Nachdem Arjuna weggegangen war, merkte er plötzlich, dass unheilvolle Umstände im Land eintraten. Die Jahreszeiten kamen nicht mehr richtig, es regnete zu viel. Die Menschen, mit denen er umgeben war, waren gierig und zornig. Und es gab selbst in der Familie und zwischen Freunden zwischenmenschliche Spannungen, die sie es bis dahin noch nicht gegeben hatten. Für Yudhishthira war das ein bedrohliches Zeichen. Er sah darin ganz klar, dass Kali, das Zeitalter des Sankes und der Heuchelei, auf dem Planeten eingekehrt war, und schloss ahnungshalber daraus, dass vielleicht Krishna den Planeten verlassen hatte. Er war sehr betrübt, denn er wusste, dass nur durch Krishna Reichtum, Glück und überhaupt das Leben erhalten hatte. Und er sah diese noch nie dagewesenen Anzeichen als sehr, sehr bedrohlich an. Er sagt, meine linke Körperhälfte, meine Schenkel, meine Arme und meine Augen zittern immer wieder. Ich habe Herzklopfen vor Angst. All dies deutet auf unerfreuliche Ereignisse hin. Sieh nur, sprach zu seinem Bruder Bhima, wie die Schakalen die aufgehende Sonne anheult und Feuer speit, und wie der Hund mich furchtlos anbellt. O Bhima Sena, Tiger unter den Menschen, jetzt gehen nützliche Tiere wie die Kühe links an mir vorbei, und niedere Tiere wie die Esel umkreisen mich. Meine Pferde scheinen zu weinen, wenn sie mich nur sehen. Sieh nur, die Taube dort gleicht einem Botschafter des Todes. Die Schreie der Eulen und ihre Rivalen, der Krähen, lassen mein Herz erbeben. Es scheint, als wollten sie das gesamte Universum in eine Leere verwandeln. Er beschreibt sehr eindeutig, wie die Symptome des Kali-Yugas, Symptome, die wir um uns herum beobachten können, ihn sehr traurig stimmen. So, nach einiger Zeit kommt dann Arjuna, sein Bruder, aus Dwaraka zurück, der Stadt Krishnas. Und sein Blick ist niedergeschlagen, schaut auf den Boden. scheint so, als wenn in Arjuna ein Feuer brennt, was ihn genau wie ein Baum, in dem ein Feuer ist, inwendig verzehrt. Und Yudhishthira stellt ihm eine Reihe von Fragen. Was könnte wohl sein? Könnte es sein, dass du von Freunden schlecht behandelt worden bist? Oder könnte es sein, dass du gesundheitliche Schwierigkeiten hast? Aber oder könnte es sein, dass irgendetwas mit Krishna ist? Und als er das sagt, fängt Arjuna an zu weinen. Der machtvolle Krieger, der die gesamte Schlacht von Kurukshetra allein orchestriert hat, weint. Und er erinnert sich an die Wohltaten, die Krishna den Pandavas erwiesen hat. Er sagt, dass durch Krishnas Barmherzigkeit die Pandavas in der Lage waren, eine Übermacht von Aggressoren, den Soldaten der feindlichen Armee, die im Kurukshetra-Krieg auf sie zustürmten, in die Flucht zu schlagen. Er erinnert sich daran, dass einst Durvasa Muni mit 60.000 Schülern zu den Pandavas kam, als sie in der Verbannung waren und den Weisen nichts anbieten konnten an Speisen. Er erinnerte sich, wie Krishna durch einen mystischen und humorvollen Trick diese Pandavas, den Durvasa Muni und seine ganzen 60.000 Schüler so gesättigt hatten, dass sie nicht mehr in der Lage waren, dass sie nicht mehr in der Lage waren zu essen und dann einfach verschwanden. Und dann sagt Arjuna das Problem. Er sagt: O Herrscher, jetzt bin ich von meinem Freund und liebsten Gönner, der höchsten Persönlichkeit Gottes, getrennt. Und daher empfinde ich in meinem Herzen Leere. In seiner Abwesenheit bin ich von einigen treulosen, ungläubigen Kuhhirten besiegt worden, während ich die Körper der Frauen Krishnas beschützte. Er beschreibt dieses unglaubliche Leid, was er erfuhr. Arjuna, der so stark war, war nach Dwaraka gekommen, um die Frauen Krishnas zu seinem Bruder nach Hastinapur zu bringen. Als er in Dwaraka ankam, erfuhr er, dass Krishna den Planeten verlassen hatte und wurde von einer Leere erfüllt. Und als er dann Krishnas Frauen nach Hastinapur bringen wollte, haben die gleichen Arme, die die ganze Welt beschützen konnten mit einem Pfeilhaken, versagt. Ohne Krishna war nicht einmal mehr in der Lage, seinen zelebrierten Gandhiva-Bogen zu benutzen und wurde von einer Schar von Kuhhirten überwältigt. Arjuna war unglaublich traurig, wie wir hier merken. Keine Angst, wir werden nicht gleich positiv werden. Und klagt, dass ihn Krishna verlassen hat. Ein Gefühl, was ein Devoti in dieser materiellen Welt hin und wieder einmal hat, wenn er Fortschritt macht, dass er merkt: Oh, eigentlich habe ich noch nicht Krishna im Herzen verwirklicht. Arjuna dann hat in seinem Klagen bald eine Wende gekriegt. Er sagte: Jetzt, wo es mir so schlecht geht, muss ich Zuflucht suchen. Und er beschreibt, wo er Zuflucht sucht. Jetzt fühle ich mich zu den Belehrungen hingezogen, die mir die Persönlichkeit Gottes Govinda erteilte. Denn sie sind mit Weisungen durchtränkt, die geeignet sind, das brennende Herz eines jeden in allen Umständen von Raum und Zeit zu erleichtern. Mit anderen Worten, Arjuna erinnert sich an die Bhagavad Gita, an die Unterweisung Krishnas, die er ihm gegeben hat. Denn nur so, indem er jetzt bei der Vani, der Unterweisung Krishnas, Zuflucht sucht, kann er das Leid im Herzen bewahren. Im spirituellen Leben ist es wichtig, dass ein Devotee, der in der materiellen Welt nicht mit materiellen Dingen glücklich werden will, sondern wirklich mit Krishna glücklich werden will, Zuflucht sucht bei seinen Vanis, seinen Unterweisungen. Ohne Zuflucht zu finden bei der Vani geht es im spirituellen Leben nicht voran. So, Arjuna tut das denn, er wird sehr aller Unrat im Geist, das heißt alle Verzweiflung und alles Leid verlässt ihn. Und er wird glücklich und ausgeglichen in seinem Geist, während er die Lehren der Bhagavad Gita verinnerlicht. So, Yudhishthira nun, der gehört hat, dass Krishna, der für die Pandava-Brüder wichtiger noch war als das, die Lebensluft, als das Prana, deswegen heißt Krishna Praneshwara, derjenige, der die Lebenslüfte kontrolliert, Yudhishthira wurde sehr entschlossen. Er sagte, eine Welt ohne Krishna ist keine Welt für mich, in der ich mich aufhalten kann. Und er begann sich mit dem großen Weg des Abschieds auseinanderzusetzen. Er übergab seine Krone all seinen Söhnen und Enkelsöhnen und dann wird beschrieben, was er selber tat. So dann legte Maharaj Yudhishthira zerrissene Kleider an, hörte auf, feste Nahrung zu sich zu nehmen, wurde freiwillig stumm und schweigsam und ließ sein Haar offen herunterhängen. All dies gab ihm das Aussehen eines Landstreichers oder Geistesgestörten ohne Beschäftigung. Er war in keiner Weise von seinen Brüdern abhängig und wie ein Taube hörte er nichts mehr. Das heißt, Yudhishthira wurde unberührt für alles Materielle. Er sah diese materielle Welt als ein Traum, von dem er möglichst bald aufwachen wollte. Dann machte er sich nach Norden auf und schlug den Pfad ein, den seine Vorväter und andere große Männer beschritten hatten, um sich völlig dem Gedanken an die höchste Persönlichkeit Gottes hinzugeben. So lebte er auf diese Weise, wo immer er hinging. Dieser Weg nach Norden der Weg, der nach Uttala führt. Uttala ist ein Teil Indiens. Das ist der nördliche Teil Indiens, wo die Himalayas liegen. Diesen gleichen Pfad, den Weg nach Norden, bin ich wann das Buch entstanden ist, weil ich nicht zur Zeit einhalten denke. 2 Jahren vielleicht? Vor 1,5 Jahren selber gegangen bin. Dieser Pfad heißt Mahaprasthan, der Weg des Abschieds von der materiellen Welt. Seit all das her geht man diesen Weg, wenn man sich vom materiellen Leben verabschiedet. Normalerweise kommt man nicht zurück. Wenn jemand nach Norden aufbricht, dann versammelt sich das Dorf um ihn herum und bringt ihn eine letzte Arati dar, mit Tränen in den Augen, weil man weiß, man wird den nie wieder sehen, der jetzt nach Norden aufbricht. Man bricht nach Norden auf, nur um die höchste Persönlichkeit Gottes zu sehen, angetrieben von der Sehnsucht nach Gott. So, Yudhishthira ging dann los, seine Brüder beobachteten ihn, sie sahen auch, dass das Zeitalter des Kali immer weiter um sich griff und dass für sie eigentlich kein Grund mehr war, in der materiellen Welt zu bleiben und folgten dem Bruder. Das ist interessant, die Gattin Draupadi sah auch, wie ihre Ehemänner aufbrach und sagte sich, wieder lese mal vor, Draupadi sah, wie ihre Gatten das Haus verließen, ohne sich um sie zu kümmern. Sie war sich sehr wohl über Srivasudev Krishna, die Persönlichkeit Gottes, bewusst. Sowohl sie selbst auch als Subhadra versanken in Gedanken an Krishna und erlangten das gleiche Ergebnis wie ihre Ehemänner. Die Erläuterung ist sehr, sehr schön. Ich möchte sie euch gerne vorlesen. Wenn man ein Flugzeug steuert, kann man sich nicht um andere Flugzeuge kümmern. Jeder muss sich um sein eigenes Flugzeug kümmern. Und wenn Gefahr droht, kann kein Flugzeug einem anderen helfen. Auch am Ende des Lebens. Wenn man nach Hause zu Gott zurückkehrt, muss jeder für sich selbst sorgen, ohne dass andere ihm helfen können. Es gibt zwar Hilfe, jedoch nur am Boden, bevor man sich in die Luft erhebt. So können auch der spirituelle Meister, der Vater, die Mutter, die Verwandten, der Ehemann und so fort, zwar während des Lebens Hilfestellung geben, doch wenn man das Meer überquert, muss man für sich selbst sorgen und die Anweisungen nutzen, die man früher empfing. Und das tat dann Draupadi. Für unser spirituelles Leben ist diese Sache von großer Bedeutung. Auch wir müssen es lernen, spirituelle Anweisungen aufzunehmen, in der Schatzkammer unseres Herzens einzubetten und dann, wenn es darum geht, aktiv in unserem Leben zu werden und Fortschritte zu machen, diese Unterweisung aus unserem Herzen herausholen und für uns einsetzen. Ein spirituelles Leben, wo Menschen abhängig werden von anderen Menschen in jeder Hinsicht und nicht ohne diese Abhängigkeitsverhältnisse machen, ist nie gut. Es ist wichtig, dass die Devotees wissen, dass es darum geht, zur Eigenständigkeit und zur Selbstständigkeit im spirituellen Leben erzogen zu werden. Und darüber ist viel, wird dieses Seminar viel sein. Gut, das ist also die Geschichte von Yudhishthira. Was ist die Logik von Loslassen? Warum meint ihr, das möchte ich hier mal fragen, ist es gut, sich zu verabschieden? Oder wovon ist es gut, sich zu verabschieden im Leben? Gibt es irgendetwas? Denn ich glaube, wir sind nicht, wir gehen nicht den Weg des großen Abschieds, in dem Sinne, als dass wir nicht zurückkehren. Auch nach diesem Seminar werden wir wieder zu unseren Familien zurückgehen und zu unserer Arbeitsstätte und zu unserem Service und so weiter. Aber gibt es Dinge vielleicht, von denen es gut ist, Abschied zu nehmen? Jatta hatte sich gemeldet. Anhaftungen. Kata Upanishad sagt, sobald alle materiellen Wünsche, die im Herzen ruhen, vertrieben sind, braucht man nicht länger mehr zu sterben. Sobald alle Anhaftungen, die im Herzen ruhen, vertrieben sind, braucht man nicht länger mehr zu sterben. Hare Krishna. Ja, was, wovon könnte man noch Abschied nehmen?
Von schlechten Angewohnheiten. Bei denen man erkannt hat, dass sie einen auf den Spürfeld fassen und angenommen hat,
von Dingen, die einen behindern auf den spirituellen Pfad.
Falschen Konzepten.
Gut, dann ich werde gleich eine kleine Übung euch vorschlagen. In den Heiligen Schriften wird gesagt, dass die Seele in der materiellen Welt im Gefängnis ihrer Anhaftung weilt. Und so, dass wir ja zu jedem Zeitpunkt von einer Vielzahl von Eindrücken umgeben sind. Jedoch nehmen wir immer nur selektiv eine ganz kleine Anzahl von Eindrücken auf uns, also auf. Nicht? Es ist ja, wenn hier zum Beispiel, ich sage immer, ich gebe immer das Beispiel, wenn ein Mann, ein Mensch, der nicht im spirituellen Leben vielleicht ist, in eine normale Tempelatmosphäre kommt, was ihm auffällt, ist, dass alle auf dem Boden sitzen, und er sieht das als eine Schwierigkeit im Mobiliar an. Wo ist denn das Mobiliar? Ihm fällt auch auf, da sind gar keine Fernsehgeräte. Inzwischen gibt es bei jedem angehafteten Vaishnava sehr gut funktionierende Fernsehgeräte mit Satellitenprogrammen, aber früher gab es keine Fernsehgeräte, und das fiel jedem auf, der zu uns kam. Nicht? Und so nimmt er selektiv eine bestimmte Sache wahr. Ich kenne Künstler, wenn die reinkommen in den Raum, werden sie erstmal nur diese Bilder wahrnehmen. Andere Dinge also nicht sehen. Wir nehmen immer nur selektiv einen Teil unserer Wirklichkeit wahr, weil wir bestimmte Anhaftungen haben, die uns dazu bringen, eben bestimmte Dinge wahrzunehmen und andere nicht. So ist es auch im spirituellen Leben. Wir sehen meistens nur die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, mit denen wir uns ohnehin schon abgeben, und sind blind für Krishna. Wenn wir keine materiellen Anhaftungen hätten, würden wir auf dem Altar Krishna tanzen sehen. Aber was wir stattdessen sehen, sind die Devotees, die tanzen. Wenn wir keine materiellen Anhaftungen mehr hätten, würden wir im heiligen Namen Krishna sehen. Aber wir sehen stattdessen Krishna nur im Prasadam, als etwas, was wir schmecken können. Wenn wir keine materiellen Anhaftungen hätten, würden wir hier in der materiellen Welt die spirituelle Welt wahrnehmen. Aber weil wir noch materielle Anhaftungen haben, selektieren wir, das heißt, wählen wir etwas aus, was wir aus der Vielzahl der spirituellen Wirklichkeit, was wir aus der spirituellen Wirklichkeit isolieren und worauf wir uns dann fixieren. Frei zu werden von Anhaftungen ist etwas, was uns hilft, frei zu werden für die Wirklichkeit, weil wir nicht mehr selektiv sozusagen denken. Ich möchte euch jetzt ein bisschen aus dem Buch vorlesen. Also sagen wir mal, die Schriften sagen, wie wir Anhaftungen aufgeben können. Sie sagen, indem wir zunächst einmal mit der Intelligenz diese Anhaftung durchleuchten und sehen, ob es gut ist für uns und unsere spirituellen Ziele. Und der nächste Punkt, den sie sagen, ist, wenn wir Anhaftung loswerden wollen, müssen wir Krishna lieben. Wenn wir Krishna lieben, vergessen wir diese Anhaftung an die materielle Welt. Und um das eben zu erlangen, habe ich mich vor einiger Zeit auf eine Pilgerreise begeben, und ich möchte jetzt eine kleine Autorenlesung machen und ein bisschen über mein Motiv, diese Pilgerreise anzutreten, zu sprechen. Denn ich möchte, dass wir alle eine Pilgerreise machen während des Seminars. Und ich denke, dann ist es ein bisschen gut, über Persönliches zu sprechen. Als das Flugzeug vom Frankfurter Flughafen abhebt, habe ich das Gefühl, dass sich hinter mir eine Tür schließt. Sanft, aber endgültig. Diese Reise soll eine Pilgerreise sein. Eine Pilgerreise ist auch immer eine innere Reise, bei der es darum geht, innere Hürden zu überwinden. Das geht hier, bei dem Seminar geht es darum. Ich bin fest davon überzeugt, dass es im Leben eigentlich keine äußeren Hindernisse gibt. Zugegeben, schwierige Beziehungen mit Mitmenschen, Krankheit, ein fataler Unfall können einem schon zu schaffen machen. Doch mit der richtigen inneren Einstellung sind selbst solche Schwierigkeiten, die von außen kommen, leicht zu bewältigen. Es geht immer wieder darum, die eigene begrenzte Sicht aufzugeben, die bunt gefärbten Brillengläser der Ego-Brille abzulegen. Dann gibt es weder gute noch schlechte Lebenslagen, sondern nur unzählige Lernsituationen. Auf einer Pilgerreise wird der bewusste Versuch unternommen, alles, was geschieht, mit dieser Haltung und vor allem mit der Dankbarkeit wahrzunehmen. Bewertungen werden hinter sich gelassen, denn alles ergibt Sinn. Mir ist klar, was ich auf dieser Reise lernen soll. Höhlen abstreifen, Perspektiven ändern und längst überholte Vorstellungen aufgeben, die mich letztendlich doch immer wieder in die gleichen Situationen bringen. Deswegen heißt das Motto meiner Reise: der Weg des großen Abschieds. Mit einer Mischung aus innerem Beben und freudiger Erwartung spüre ich, wie die Motoren des Flugzeugs starten. Geht los. Dann wird darüber gesprochen, wie ich also im Flugzeug sitze und plötzlich fangen diese Kitschfilme an vor mir und versuche mich zu konzentrieren auf einen Text aus der Bhagavad Gita, schaue aber immer wieder volle Anhaftung auf den Film, da, bis ich schließlich Bhagavad Gita und Film zu einem Chaos, inneren Chaos vermengen und ich in einen unruhigen Albtraum verfalle. Dann sehe ich unruhige Szenen aus meinem eigenen Leben. Schnell und schneller wechseln sie. Kanufahren bei Sturm in der Ostsee. Mit dem Überlandbus durch den Hindukusch nach Indien. Jungen mit Steinschleudern auf Bergkämmen, die die Busfenster einschlagen. Splitternde Scheiben in Ljubljana, als mitten in meinem Vortrag die Serben die Slowenen angreifen. Mitten im Chaos taucht plötzlich, wie der scheinende Vollmond in einer sturmumpeitschten Nacht, eine Geschichte aus einer der Sangitas aus, voll tiefer Bedeutung und sanften Trost. Wie lange dauert der Traum des materiellen Lebens an? Wann können wir Befreiung erlangen? Fragt der weise König Janaka seinen ungewöhnlichen Gast, den in bescheidenen Bettelgewänder gekleideten Ashtavakra. Der schaut ihn mit dunklen Augen an. Augen, in denen sich der König zu verlieren scheint. Dann steht der Heilige auf, geht ruhig zu einer mit Juwelen geschmückten Säule und umarmt sie plötzlich krampfhaft. Mit stöhnender Stimme schreit er: Lass mich los! Lass mich endlich los! Wie lange willst du mich noch halten? Gib mir endlich die Freiheit. Ungläubig schauen der König und seine Minister dem Schauspiel zu. Die Soldaten werfen sich unsicher Blicke zu, ob sie eingreifen sollen. Der Heilige blickt mit seinen tiefen Augen den König an, löst seine Umarmung von der Säule und geht gelassen aus dem Königssaal. Maharaj Janaka versteht und folgt ihm in den Wald, um dort Unterweisung von ihm zu bekommen. Unterweisung in der Kunst des Loslassens. Unterweisung für den Weg des großen Abschieds. Drei von euch schlafen. Wie in dem Buch. Und dann gehen die chaotischen Träume weiter. Ich reite auf einem Pferd eine Landstraße entlang und kann es nicht zum Halten bringen. Es wird schneller und schneller. Wir galoppieren durch ein Dorf und überholen einen Leichenzug. Im Sarg sehe ich mich. So, aus dieser albtraumhaften Situation leuchtet also immer wieder dieses eine Moment auf: Wie lange dauert der Traum des materiellen Lebens an? Eigentlich nur so lange wir festhalten durch unsere materiellen Anhaftungen. Wenn wir sie lösen, wird der Traum aufgelöst. Nun, ich möchte jetzt ganz kurz für ungefähr 10 bis 15 Minuten eine kleine Übung mit euch machen, weil mir auffällt, dass ihr durch die lange Anreise sehr müde seid und erschlafft in eurer Aufmerksamkeit. Das ist natürlich für einen Beginn eines Seminars. Ich möchte euch bitten, mit eurem Nachbar eine Zweiergruppe zu bilden und euch darüber zu unterhalten, was für persönliche Erlebnisse ihr mit Loslösung habt. wo ist das mal aufgekommen? Ist es vielleicht, habt ihr euch Bilder, habt ihr, wart ihr beim Fotohändler und habt dort die Bilder von eurer Urlaubsreise abgeholt und dann auf dem Fahrrad, seid mit dem Fahrrad gefahren und als ihr zu Hause ankam, merkt ihr, dass ihr die Bilder verloren habt irgendwo auf dem Weg. Habt ihr vielleicht mit Loslassen auf diese Weise zu tun gehabt? War es vielleicht, dass Beziehungen, die euch sehr lieb waren, mal in die Brüche und in die Entgleisung gegangen sind? Ich möchte euch bitten, das zu besprechen in Zweiergruppen für 15 Minuten und dann das, was ihr mit Loslassen, was ihr schon erfahren habt über Loslassen, auf so einen Zettel aufzuschreiben oder auf Zettel im Plural aufzuschreiben. Shishkitata, naja, du bist Alexander wird euch mit jeder Gruppe so Zettel, vielleicht 3 oder 4 oder 5 Zettelchen so geben. Ihr könnt aber jetzt sofort schon anfangen zu diskutieren. Dreht euch einfach zu eurem Nachbarn an. Ihr könnt euch auch bei der Gelegenheit vorstellen, aber bitte erinnert euch daran, dass ihr nur 10 bis 15 Minuten habt. Die Frage nochmal, wann und wie, welche Erlebnisse habe ich mit Loslassen in meinem Leben? Und ihr möchtet es auf diese gelben Zettelchen aufschreiben.
Hilflosigkeit übertragen ist, ausgeliefert sein.
Das Unwohlsein, dass berufliche und private Eintragungen von jemand anderem gelesen werden könnten, und das entwickelte Gefühl des Misstrauens meinen Mitmenschen gegenüber.
Wir haben aber auch angenehme Erfahrungen mit Loslösern. Hier zum Beispiel Loslösung falscher Wertvorstellung, ein Gefühl der Erleichterung. Ein Gefühl, das vielleicht eher angenehm ist, ist Aufgabe weltlicher Gemeinschaft. Also von Freunden vielleicht getrennt, die man nicht mehr als angenehme Weggefährten betrachtet hat. Und auch das Aufgeben von Gottes abgewandten Berufsfeldern, vielleicht war jemand der Vertreter, der eine Schachhandlung im Ausland und hat sich davon gelöst. Ich weiß nicht genau, was da ist. Also Loslösung kann auch zu einem Gefühl der Erleichterung helfen. Ein Gefühl, was wir natürlich im späteren Leben suchen. Wir suchen nicht nach Loslösung, die uns das ohnehin schon schwierige Leben in dieser Welt noch mehr erschwert, sondern wir suchen von Befreiung von Hindernissen, die auf dem Weg aufkommen. Aber ich glaube, dieser kleine Einblick in das, was sozusagen mit dem Begriff Loslösung zusammenhängt, zeigt, dass es ein zweispaltiges Schwert. Mit der einen Seite führt es dieses zweischneidige Schwert, wollte ich sagen, Wunden zu. Mit der anderen Seite kann das Schwert jedoch auch von Verbindungen, die nicht förderlich sind, befreien und loshauen. In unserem Seminar wollen wir diese Seite des Schwertes herausbringen. So weiter. Ich würde vielleicht den Seminarteilnehmern empfehlen, diese Tür dann später zu benutzen. Das finde ich immer vor der Videokamera auf- und abgehen müssen. Und das kann man sicherlich noch arrangieren. So, ich möchte euch auch gerne Buter Walter vorstellen, der mir hilft in den technischen Fragen des Seminars, also auch die Musikverfassung und so weiter. Hat er eine andere Studie oder sind Sie zu Hause bei dir? Ja. Das kann man dann. Ich brauche die Gewalt wie möglich, aber das ist wohl auch nicht von meinem Bibel. Ja.
Wenn du möchtest, dass du das, also das ist ja auch nicht schon kopiert.
Ja. Hast du das denn schon hier?
Ja.
Können wir das gleich einstecken? Gut. Als erstes werden wir, um uns emotional mit dem Thema zu beschäftigen, mit diesem einen Thema von Loslassen beschäftigen. Was, wenn wir, jeder Mensch will eigentlich immer geliebt werden, aber sehr oft kommt es vor, dass man doch nicht so geliebt wird, wie man sich das vorstellt. Und darüber haben wir einen weltlichen Interpreten, den Peter Gabriel, eingeladen, mit Copyright. Ja, die jetzt sonst würde ich vielleicht ein bisschen erklären, das hier zu verteilen und das vielleicht hier zu verteilen. Wir haben den englischen Text und den deutschen Text dann für die, die nicht so gut Englisch lesen können. Ja, stell bitte schon an. So, das war also eine Auseinandersetzung mit vielleicht eines der größten Anhaftungen, die man als Mensch hat, nämlich die Anhaftung von anderen geliebt zu werden, von anderen geschätzt zu werden. Aber viele Menschen waren psychologisch gesehen, Moment, alle, sogar sich selber zu verraten,
Kapitel ist dann wieder in Beziehungen oder in Freundschaftsbeziehungen. Da finden wir es aber auch wieder in der kirchlichen Bewegung, in der religiösen Bewegung, wo jemand die bestimmte Bildung eingeht, mit einer Gruppe von Menschen gefallen will, und dann ebenso zu dem im innersten Kern nicht stehen kann. Vielleicht finde ich das in eurem eigenen Leben, die Moment, anderen zu gefallen und anderen deswegen einen Preis zu bezahlen, der unter Umständen zu hoch ist, weil ihr eure Aufmerksamkeit nicht erreicht habt. Deswegen haben wir es genommen, hat der Autor ein bisschen gesagt, spürt er muss nur loslassen, weil der Preis ist am laufenden Gang zu verraten, zu hoch ist. Und deswegen müsste er jetzt seine ganze Kraft aufnehmen, um sich auf diese Weise von dieser Gefangenen loszureißen. Ich bin auf Badewasser, gibt es ein interessantes Bild, das ich euch hier vor Augen bringen möchte. Dieses Bild ist so, dass der Mensch mit einem Seidenwurm verglichen wird. Genau wie ein Seidenwurm am dauernden Band ein Magen spinnt, der schließlich zu einem beendeten Kokon wird, ein Seidengefängnis. So spinnen auch wir die gewinnten Seelen in dieser nackten Welt ein beständiges Beziehungsnetz, eine beständige Verpflichtung auf, die schließlich wie ein Gefängnis im Leben, ein Gefängnis, aus dem wir nicht aus eigener Kraft herauskommen. Wir machen das immer wieder aufs Neue und kommen immer wieder in diese beendete Situation herein, aus der uns dann eigentlich nur ein Schwert der Loslösung befreien kann. Im Thema Bhagavatam heißt es, dass es ein Karma Granthi gibt, ein Knoten des karmischen Handelns, der uns redet und umgibt und einstimmt, und dass wir auf alle Fälle durchrennen müssen, um auf unserem Weg in die größere Freiheit erfolgreich zu werden. Ich möchte euch jetzt, wir sind noch in den Anfangsbeziehungen da, ein paar Eindrücke über Loslassen und was man alles loslassen kann, zeigen. Ich möchte danach mit euch einen kleinen Brainstorm machen zum Thema Loslassen und wo dieser Begriff wohl auftaucht in unserem Leben. Wir haben gestern schon ein bisschen versucht, darin zu forschen in dem Thema, aber viele von euch waren nicht da. Und kommt mir da auf das Thema herein. Ich möchte jetzt unseren Sicherheitsdienst durch die Vater bitten, dass wir fragen, bist du fertig, dass du Zeit hast oder brauchst du noch ein bisschen Zeit? Thank you.
möchte auch in der Pause kurz ausnutzen, unsere Gäste, die noch später eingetroffen sind, auf allerherzlichste zu begrüßen. Also ich finde es toll, dass ihr gekommen seid und euch ein so intensiven und auch anspruchsvollen Thema zuwendet. Ich möchte mal gerade, das ist vielleicht, machen wir vielleicht nachher, wenn ich da eine Vorstellungsrunde, das ist dann alle so wichtig, müssen wir die Diskussion aufbrechen. Obwohl, das ist ja wie ein ganz normales Bild. Was ich habe, als ich bin, glaube ich, von einer alten Rolle, die man mal gespielt hat. Dieses Bild, da kann man irgendwie so sehen, das ist noch mehr verdunkelt. Gut, also passt genau auf, denn die Frage ist, wo taucht Loslassen auf? Das sind nur ein paar Ideen, die wir festhalten können. Ihr könnt bestimmt mehr Ideen machen, sodass wir danach einen möglichst intensiven Brainstorming haben. Es geht uns um diese, bei dieser Diashow um zwei Momente. Einmal den doch sehr klarlichen Teil des Antikmens. Am Anfang hatte jemand einen Autounfall und seine Familie hat sich von ihm verabschieden müssen. Dann von Sportlerbegleitung verunglückten und sich von ihren Hoffnungen verabschieden mussten, Siegler zu werden im Wettkampf. Und dann kam an die ganz natürliche Szene von Abschied nehmen. Abschied nehmen aus der Natur, zum Beispiel das Küken, was sich aus dem Ei, aus der Eischale befragt, verbreitet. Und anderen Szenen, die Schlange, die ihre alte Haut abstreifte, um weiterhin zu gehen, bezüglich zur ja, die Jahreszeiten, die sich abwechseln. Zum Abschluss dieser Präsentation, der Logik-Logik-Teil, haben wir versucht, ein Thema darzustellen, was sehr wichtig ist, wenn man sich um das Thema Abschied nehmen beschäftigt, nämlich die Chancen, die in einem Neubeginn liegen. Ich möchte jetzt ein bisschen mit euch zusammen dieses Thema ausforschen, indem wir euch zwei Fragen stellen, die wir gemeinsam versuchen zu erarbeiten. Die erste Frage wird sein, was mit eurer eigenen Gefühle beim Thema Abschied nehmen. Wir werden das aufschreiben. Und die zweite Frage ist dann, was für Chancen liegen in einem Neubeginn? So während wir das da anfangen, muss ich vielleicht bitte bitten, das hochzuziehen, die Dialogie. Dann möchte ich mich da als Unternehmen bitten, die Niederlagen zu wollen, mit geschickt und kennt ein Kind der Technik, die muss den Arm runter pendeln. Und ihr könnt schon mal anfangen. Was empfinden wir zum Thema Loslassen und Abschied nehmen? Aber ein Brainstorm, das ist ganz wichtig, sollte man aus dem Unterbewussten, aus dem Inneren heraus Inspiration kommen lassen. Und beim Brainstorm gibt es nicht das konkrete richtig oder falsch, passend oder unpassend, sondern es gibt nur authentische Wahrnehmung zu diesem Thema. Das ist alles richtig. Also ihr braucht euch dann Sorgen zu machen, ob alles hinkommt. Ja, und was empfinden wir zum Thema, was wir Abschied nehmen?
Okay.
da muss diese Liste nachher nochmal an, wenn wir endlich Seminare kommen. Vielleicht. Neugierde. Neugierde, das Gefühl, versagt zu haben, Sinnlosigkeit. Warum jetzt? Schmerz. Klarheit, Zuversicht, Freiheit, eine Veränderung, eine gewisse Ungewissheit in Leben. Ein Neubeginn, Freude, Zweifel, Sehnsucht, Leichtigkeit. Interessant, wie weit das Spektrum geht. Wir können wirklich sehen, dass es ein sehr tiefes Thema ist. Besinnung, Einsamkeit, Suche nach Beistand, Trennung. Ich möchte dann vor der Pause, ist doch irgendetwas zu dem Thema, was ich finde hier? Oder habt ihr das Gefühl, alle eure Gefühle sind so richtig vorhanden?
Das Gefühl des Ausgefühls.
Ausgefühls, klar. Das fällt selber. Das ist nur in der eigenen Sinne. Ne? Grün ist die Hoffnung. Was für Möglichkeiten sehen wir in einem Abschied nehmen? Ich glaube, einige dieser Sachen sind ja da. Zum Beispiel Neubeginn war da, das habt ihr erwähnt, aber ich glaube, dass dieser Bereich noch ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil wir uns ja hier im Schulterkreis zum Thema Abschied nehmen Gedanken machen. Denke ich, sollten wir uns unbedingt auch darüber den Blick machen. Abschied nehmen ist ja etwas völlig Natürliches in dieser Welt. Es ist nicht so, dass es die Tragödie ist, nur für Menschen, die angehaftet sind und von etwas lieben Abschied nehmen, ist der Abschied etwas Leidvolles. Ich kenne mich für diesen Aspekt mit einem Gedicht von einem meiner früheren Dichter gerne vorlesen. Ich würde vielleicht euch beide bitten, Dichter Walter und Rainer, die Fenster ein bisschen aufzukippen, sodass uns die Luft nicht ausgeht. Hört bitte genau zu diesem Gedicht namens Stufen. Wie jede Blüte wächst und jede Jugend im Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auf und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensstufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen. Ein bisschen Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber innen, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchstreiten, an keinen wie an der Heimat hängen. Der Weltgeist will es besser machen.